Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
Achtsamkeit und Kreativität ist heute unser Thema. Man hört ja ganz oft, sei mal ein bisschen kreativer, oder man hat vielleicht selber das Bedürfnis, kreativer mit alltäglichen Problemen umzugehen. Also es geht jetzt nicht darum, wie man Picasso nachmacht oder ein Album schreibt oder so, sondern es geht einfach um die Kreativität im Gehirn zu stärken mit Achtsamkeit, weil man ja genauso zum Beispiel in zwischenmenschlichen Beziehungen kreativ sein kann und Lösungen irgendwie anders finden kann, als man das bisher gemacht hat. Und ganz oft ist es ja auch so, dass man ja neu denken muss, wenn man irgendwie neue Lösungen haben will für alte Probleme. Mai Hörn ist dabei. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Hallo.
Hallo.
Ist das schön? Ich freue mich immer auf unsere Zusammenkünfte. Ich werde dann auch immer ganz achtsam, wenn wir miteinander reden.
Ja.
Also Kreativität und Achtsamkeit. Ich nehme mal fast an, dass das irgendwie sogar auch zusammengehört.
Ja, es gehört zusammen und das eine hilft dem anderen auch sehr. Also jetzt, als ich mich für heute noch mal ein bisschen drauf vorbereitet habe, ich auch gedacht, so, ich habe irgendwie bewusst noch nie so darüber nachgedacht, aber natürlich mit Achtsamkeit hilft uns auf jeden Fall, kreativer zu sein, weil wenn wir kreativ sind, dann geht es ja einfach darum, dass wir noch mal Neues, vielleicht auch Nützliches auch irgendwie schaffen können, auch originell, aber wie du schon sagst, es muss nicht im Großen sein, wir müssen kein Kunstwerk herstellen, aber auch im Kleinen. Wie können wir zum Beispiel unserem Partner eine Freude bereiten, etwas, was außerhalb unserer Gewohnheiten liegt. Und da kann Achtsamkeit sehr gut helfen.
Wobei Kunstwerke erschaffen auch total Spaß macht. Also ob es jetzt irgendwie aus Salzteig ist oder wenn man sich einen Aquarellkasten kauft oder so. Ich habe jetzt gehört, dass während der Corona-Krise die Stifte besser verkauft werden. Also dass Stiftehersteller gar nicht hinterherkommen, weil sie gar nicht so viel Stifte produzieren können, wie auf einmal die Deutschen Stifte kaufen, weil sie offenbar doch kreativ sein wollen irgendwie. Was ist denn Kreativität überhaupt, du als Psychologin?
Ja, das ist die Fähigkeit, Neues und Originelles und auch Nützliches zu erschaffen. Also auch nochmal dieser Aspekt, dass man etwas für die Gesellschaft irgendwie tätigen kann. Und es gibt so ein Vier-Phasen-Modell von einem Sozialpsychologen, Graham Wallace, der hat versucht, so ein bisschen zu beschreiben, wie so ein kreativer Prozess aussehen könnte. Und es fängt damit an, dass man erstmal so eine Vorbereitungsphase hat, also wenn man weiß zum Beispiel, man möchte jetzt etwas malen mit diesen Stiften, die man in der Corona-Zeit da gekauft hat, ja, dass man erstmal so ganz frei überlegt, was könnte das für ein Objekt sein, was ich malen möchte oder so, oder jetzt auf andere Bereiche bezogen, wenn man ein Problem einfach hat, dass man wirklich ganz frei erstmal sammelt und entdeckt, und das ist dieses typische Brainstorm einfach, alles darf auf den Tisch und wird auch gar nicht erst bewertet, ja. Und dann in der zweiten Phase, die auch sehr wichtig ist, die sogenannte Inkubationsphase, da darf man sich dann oder sollte man sich nicht mehr aktiv mit dem Problem oder dieser Idee beschäftigen, dass man wirklich Distanz dazu gewinnt und das Unbewusste auch einfach weiterarbeiten lässt. Weil wenn man fixiert ist an Problemen, dann kommt man eigentlich nicht so gut auf die Lösung. Ja. Und dann beschreibt er noch so in der dritten Phase, dass man dann so ein Erleuchtungsmoment hat, also das sind diese Heureka-Momente oder Aha-Momente, wo man dann denkt, oh, das fällt einem wie Schuppen vor den Augen, und man hat dann die kreative Einsicht. Und dann als letztes, da ist dann diese Evaluationsphase, wo man dann wirklich gucken kann, also nicht jede Idee, die man hat, ist ja auch, also jeder Aha-Moment ist ja auch so, dass man den auch umsetzen kann, dass man dann wirklich nochmal bewertet und auch logisch an die Sache herangeht und guckt, ist das denn auch wirklich machbar? Und das sind so die Phasen. Natürlich durchläuft man die nicht so chronologisch, und es kann auch so ein Mischmasch sein, wirklich. Aber es hilft einem einfach im Nachhinein zu verstehen, wie so eine kreative Phase ablaufen kann.
Das kann ich bestätigen aus meinem Leben. Also tatsächlich habe ich oft aber eine Erleuchtung, Heureka, und dann am nächsten Tag evaluiere ich und denke, maybe not. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, und wenn ich eine Idee habe, dann bin ich da sehr von überzeugt. Aber manchmal hilft es auch, eine Nacht drüber zu schlafen. Aber trotzdem ist es ein toller Vorgang. Das ist sehr schön, dass du das nochmal für uns zusammengefasst hast. Und auch dieses Inkubation, dieses einfach mal kurz liegen lassen. Einfach mal sich genau nicht damit zu beschäftigen.
Mhm. Aber es fällt ja vielen Menschen schwer, ne? Also die denken dann, je mehr man dann macht, desto besser wird's. Aber nein, wird's nicht.
Na, da haben wir ja auch schon über Meditation gesprochen in dem Zusammenhang. Ja, also vielleicht auch in der Inkubation einfach mal meditieren, dann kann man das auch loslassen irgendwie mit dem Kopf. Und wie kann jetzt also Achtsamkeit helfen, kreativer zu sein?
Also das eine hast du ja schon mal gesagt, wenn wir jetzt mal diese Prozesse zum Beispiel durchgehen könnten, als du sagtest, Inkubation, da mal meditieren. Aber zum Beispiel bei der ersten Phase, wo es ja darum geht, dass wir wirklich ganz weit unser Bewusstsein öffnen, da gibt es Meditationen, die auch helfen können, dass wir wirklich ganz, ganz offen sind und viele Ideen reinkommen. Also man nennt das in der Psychologie divergentes Denken. Ich kann später auch nochmal eine Studie dazu vielleicht nennen. Das hilft sehr gut. Und auch in dieser Phase, wo dann diese Erleuchtung kommt, das kommt ja meistens, haben wir so Aha-Momente, wenn wir total entspannt sind, ja, also wenn wir eben nicht total angespannt sind und stressig von einem Ort nach zum anderen laufen, sondern ich habe es, wenn ich unter der Dusche oder beim Fahrradfahren, fallen mir viele Dinge so ein. Wenn ich gerade total so im Flow bin, dann kommt so, aha, da war doch was.
Das habe ich schon oft gehört. Ich habe mal mit einem Schriftsteller ein Interview gemacht, der hat gesagt, dass er immer auf der Landstraße Auto gefahren ist, während er sein Buch geschrieben hat. Es hat auch nichts anderes geholfen. Es ging echt? Auch keine Autobahn, es musste eine Landstraße sein.
Spannend.
Weil sein Gehirn da in irgendeine Art von Flow-Zustand gekommen ist und danach konnte er wieder 3 Stunden schreiben. Aber er musste vorher mit dem Auto über eine Landstraße. Das fand ich sehr interessant.
Cool, sehr, sehr interessant. Ja,
genau. Ja, und bei dir ist es die Dusche, sehr gut.
Ja, ja. Oder das Fahrradfahren, genau. Ja. Und die Evaluationsphase da, wo man ja wirklich so ganz konzentriert arbeiten muss, da hilft uns Achtsamkeit natürlich auch, ja, weil wir einfach wissen, durch Achtsamkeit können wir unsere Konzentrationsspanne erweitern, können mehr dranbleiben. Und noch andere Punkte, wo ich dachte, die auch wichtig sind, ist, wir trainieren ja die ganze Zeit unsere Wahrnehmung auch. Wir üben uns im Kleinen darin, urteilsfrei zu sein, weil wenn jeder Gedanke kommt oder eine Emotion kommt, sozusagen, es ist wieder eine Emotion, wieder ein Gedanke, aber kommt und geht auch wieder, dass wir so eine Gelassenheit bekommen. Aber diese Urteilsfreiheit und auch Offenheit, die hilft uns ja auch, dass wir in dem vermeintlich Gewöhnlichen draußen auch das Besondere sehen können. Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber beispielsweise, wenn ich jeden Tag an der Mauer vorbeilaufe und denke, das ist ja nicht so besonders und bin da nicht so wirklich präsent, aber wenn ich an einem Tag präsent vorbeilaufe, dann sehe ich vielleicht in einem kleinen Schlitz, da wächst so eine ganz schöne Blume raus. Und wenn ich da dann stehen bleibe und das auch wertschätzen kann, das kann ja auch ein Start sein für ein Kunstprojekt zum Beispiel.
Oder, oh, da fällt mir ein, ach schön, es gab mal eine, ich bin großer Fan davon, Biografien von Künstlerinnen zu lesen, weil ich selber auch male. Und es gab mal eine Künstlerin, die war Nonne und die hat Kunst gemacht mit Werbung und Straßenschildern in den USA. Also das ist ja nur wirklich, also normaler geht's schon gar nicht mehr. Werbung auf der Straße und Schilder und so Leuchtreklamen und so weiter. Und damit hat sie Collagen verfasst, die unfassbar waren. Und dann war sie auch noch eine Nonne. Super Geschichte. Wow. Kann ich euch nur ans Herz legen, weil du eben meintest, eben das ist ja dieses Thinking outside of the box. So, also ich meine, überall ist Werbung und Straßenschilder. Das ist für uns überhaupt nichts Ungewöhnliches. Und trotzdem hat sie es geschafft, mit Dingen, die wirklich uns überall beballern, fantastische Kunst zu machen. Also das ist ja der Inbegriff von Kreativität, wie ich finde.
Ja. Das ist toll, ja. Ja, und ach so, ja, mir ist noch was eingefallen, auch der Umgang wieder mit unserem inneren Kritiker, diese kritischen Stimmen. Also wenn man mal bedenkt, wie du das ja am Anfang auch schon gesagt hattest, es gibt ganz viele Jobbeschreibungen, wo du sagst, ja, seien Sie bloß kreativ oder halt auch wirklich so Jobs, wo man dann auch schreiben muss, was wirklich neu schaffen muss, da lastet ja ein ganz ungemeiner Druck auf einen und dann muss man sich vergleichen mit vielen anderen Menschen, ja, und da wissen wir ja auch, dass Achtsamkeit uns helfen kann, mit diesen kritischen Gedanken, mit dieser Stimme umzugehen, dass wir uns auch entscheiden können, anders über uns zu denken, liebevoller.
Und über das, was wir auch tun und erschaffen, weil der innere Kritiker, der tötet ja Ideen. Also ja. Wenn man nicht frei ist von seinem inneren Kritiker, sondern wirklich nur danach lebt, was der oder die sagt, vielleicht ist es ja auch eine Kritikerin, ja. Ne, wenn wir mal den Kritiker stimmt. gendern wollen an der Stelle. Ja, also wenn die innere Kritikerin wirklich so grausam ist und ihr alles glaubt, was sie sagt, dann wird man eh nie eine gute Idee haben. Weil dann wird die innere Kritikerin sowieso immer sagen, dass das Quatsch ist, dass das nicht machbar ist, dass das Unsinn ist und wer bist du überhaupt, dass du denkst, du hättest eine gute Idee. Weil so eine innere Kritikerin oder ein innerer Kritiker kann schön grausam sein und ganz schön fiese Sachen zu einem sagen und dafür sorgen, dass man zum Beispiel auch in Brainstorming-Runden, ihr kennt es vielleicht, wenn man zusammensitzt vor so einem Whiteboard, gar nichts sagt.
Ja. Das ist echt traurig. Also ich erarbeite ja mit dem Patienten auch manchmal so die Funktion, was will eigentlich der Kritiker, die Kritikerin, und oft wollen diese Figuren ja auch schützen, aber das ist dann so übertrieben, da kann sich die Person gar nicht mehr entfalten, ja, und sich dessen auch nochmal bewusst zu werden.
Genau, und da sind wir dann auch wieder bei Gefühlen, weil diese Angst davor zu versagen, doof dazustehen oder sich verletzlich zu machen, ist ja auch, was uns Menschen eint. Das haben wir alle, manche mehr, manche weniger. Bloß die Frage ist, wie gehen wir damit um? Aber im Grunde, ja, wir haben ja auch in einer Folge über Meditation gesprochen. Da ging es ja auch darum, empathisch miteinander umzugehen und sich vorzustellen, dass der andere ja im Grunde genauso fühlt wie man selber. Und wenn man das fühlt durch Achtsamkeit, und da reden wir ja auch eigentlich mehr oder weniger in jeder Folge drüber, wenn man das fühlt, dass wir eigentlich alle gleich sind und alle die gleichen Gefühle haben, dann hat man, glaube ich, auch den Kritiker und die Kritikerin ein bisschen leiser gedreht im Kopf, so, weil man denkt, naja, Herrgott, dann sage ich halt was Dummes und was kann schon passieren.
Genau. Oder ich finde es manchmal auch hilfreich, wenn man in so einer Runde sitzt, das einfach, also wenn der Kontext es erlaubt, das einfach offen anzusprechen. Irgendwie zu sagen, boah, ich merke, ich bin ganz schön aufgeregt gerade, ganz, ganz viel Druck lastet irgendwie so. Und dann zu sagen, ja, habe jetzt gerade auch echt Angst, was Dummes zu sagen. Und ich merke dann bei sowas, oder wenn man eine Frage stellt, eine Angst hat, eine dumme Frage zu stellen, dass da wirklich alle im Raum einfach mal tief ausatmen und denken, boah, einer hat es ausgesprochen. Super, ja. Jetzt geht's weiter.
Ja, stimmt. Ja. Und ganz oft macht man das natürlich mit dem Vorsatz, das ist jetzt eine dumme Frage, aber, und alle müssen lachen und sagen, ja, nee, ist es halt nicht, weil wir wollten genau die gleiche Frage stellen, wir haben uns nur nicht getraut.
Genau. Ja, ja, sehr schön. Held geworden dann in der Situation. Ja, und eine Sache, wir haben ja auch eine Folge gehabt über Gewohnheiten, dass wir Gewohnheiten also abbauen können, schlechte Gewohnheiten, und das sind auch unsere gedanklichen Gewohnheiten natürlich, ja, dass wir, einerseits nützen sie uns ja manchmal, wenn wir automatisch denken, dann verbrauchen wir nicht so viele kognitive Kapazitäten, aber wenn wir immer in unseren Gewohnheiten sind, dann sehen wir natürlich wieder die neuen Perspektiven nicht. Und das ist nicht so gut für unsere Kreativität.
Ja, neue Perspektiven, neue Wege gehen, irgendwie einfach mal was anderes machen, vielleicht das ganze Morgenritual andersrum machen und die Zähne erst kurz vorm Rausgehen putzen oder so, keine Ahnung. Also lauter so Sachen, die ändern eben die Perspektive und man benutzt sein Gehirn eben anders und nicht mehr so auf Autopilot. Du hast aber eben schon mal davon gesprochen, dass du eine Studie zu divergentem Denken gefunden hast, das habe ich mir gemerkt.
Ja. Ja,
Und dieses divergente Denken ist hilfreich für die Kreativität, hast du gesagt. Was ist denn das für eine Studie?
Also das ist eine Studie von Colzato et al. 2017, wurde publiziert im Mindfulness Journal, und er arbeitet da an der Leiden-Universität in den Niederlanden. Und divergentes Denken, das ist ein Konzept in der Psychologie, das gibt es schon länger, wurde von dem Psychologen Paul Gilford aufgestellt. Und also so misst die Psychologie wirklich Kreativität, also divergentes Denken, damit ist gemeint, dass man ganz offen, unsystematisch und auch sehr experimentierfreudig denkt. Und klassischerweise wird das im Experiment so erfasst, dass man diesen Alternate Uses Task machen muss. Das bedeutet, man kriegt einen Haushaltsgegenstand genannt und soll dann möglichst ganz viele Verwendungsmöglichkeiten für diesen Gegenstand nennen. Beispielsweise, was kann man alles mit einem Handtuch machen?
Warte, schnell. Was, sich das
nicht schnell, muss nicht schnell sein.
Muss nicht schnell sein? Okay, nicht, ich dachte, es muss schnell sein.
Ja,
also ein Turban kann ich damit machen.
Ja.
Hier, ihr könnt jetzt zu Hause auch mal mitmachen. Was fällt dir denn ein?
Man könnte es als Türstopper auch benutzen, man könnte es als Wandteppich benutzen, überhaupt als Teppich. Was kann man
in die Fenster, damit es nicht zieht.
Ja,
als dann, Kleid, wenn es groß genug ist.
Ja,
als
stimmt.
Rock.
Ja, sehr gut, ja. Wenn man es ausschneidet, kann man vielleicht so kleine Wischmops damit machen, also zum Wischen.
Das ist aber zu nah an dem dran, was es wirklich ist. Ne? Ich glaube, ich habe davon mal gelesen von der Studie. Es fiel mir gerade ein, als du es erzählt hast. Und wenn man zu nah an dem dran ist,
da kriegt man weniger Punkte.
Genau.
Ja.
Ja, aber das ist gar nicht so einfach. Also ne, selbst wenn man denkt, na ja, ich bin schon einigermaßen kreativ, aber bei Handtuch, guck mal, da werfe ich das Handtuch.
Ja.
Zum Werfen ist es also auch gut, dafür kann man es benutzen.
Ja, stimmt, man kann es werfen, genau. Ja, aber so würden die Psychologen das messen, also wenn sie gucken wollen, wie kreativ ist jemand. Dem gegenüber steht ja dieses konvergente Denken, das ist dieses ganz lineare und logische Denken. Und da haben die so ein, der heißt Remote Associates Task, da kriegt man dann drei Wörter, die zuerst zusammenhangslos erscheinen, aber es gibt ein Wort, also eine konkrete Lösung, die dann dazu passt. Also als Beispiel zum Beispiel als Beispiel zum Beispiel. Humor, Pech, Nacht. Was wäre dann die Lösung?
Humor, Pech, Nacht?
Pech, Nacht. Schwarz wäre da die Lösung. Also schwarzer Humor, Pech, wie
ah.
Schwarz und Nacht, ja. Aber man merkt, es gibt ja wirklich nur diese eine Lösung. Und ja. Man kann das im Internet mal testen und das war echt fies. Also da stand bei manchen, ja, ist total easy. Und ich habe echt lange überlegen müssen. Also ich fand es nicht so easy.
Ja, siehst du, unsere Gehirne funktionieren eben alle doch unterschiedlich.
Unterschiedlich,
ich dachte
ja.
auch bei Pech jetzt nicht bei diesem schwarzen Pech, weil das ist ja ein sehr altmodisches Wort, so ja. Pech und Schwefel oder so. Sondern ich dachte, hä, irgendwer hat Pech gehabt oder so.
Pech gehabt, ne?
Ja, ja, genau. Deswegen ja. habe ich das auch gerade überhaupt nicht kommen sehen.
Ja, aber genau, die Studie wollte ich ja erklären, ne? Aber ich dachte, es wäre wichtig, nochmal zu wissen, wie die das
absolut, messen. Total. Ich finde sowas wahnsinnig spannend, wie Studien gemacht werden in der Psychologie. Ich finde das total cool.
Hat auch immer Spaß gemacht, da mitzumachen, ne? Aber also bei der Studie haben die geguckt, ob die Meditationserfahrung und die Art der Meditation einen Einfluss auf das divergente Denken hat, also auf die Kreativität. Und bei der Meditationserfahrung, da hatten die dann Probanden, die wirklich schon praktiziert haben, wussten schon, was Meditation ist, praktizieren es auch im Alltag, und Probanden, die total unerfahren waren, noch nie meditiert haben. Und die zwei Arten der Meditation, da haben sie unterschieden zwischen dem Open Monitoring Meditation, also das ist so eine Art von Meditation, wo man auch auf den Atem so fokussiert und einfach beobachtet, was so kommt. Gefühle, Empfindungen wahrnimmt, nicht beurteilt, ja, und so eine allgemein schwebende Aufmerksamkeit hat. Und bei der anderen Bedingung, Focus Attention Meditation, da sollte man wirklich ganz gezielt die Aufmerksamkeit auf ein Objekt richten. Und in dem Fall war es ein Stück Holz. Dachte ich auch, also die haben so ein Stück Holz vorgesehen und sollten das angucken und fokussieren. Und was sich dann gezeigt hat als Ergebnis, fand ich auch sehr spannend. Unabhängig von der Meditationserfahrung, also egal, ob sie schon meditiert hatten oder nicht, hat sich gezeigt, dass beide Gruppen in dieser Open Monitoring Meditation viel bessere Ergebnisse hatten beim divergenten Denken. Das heißt, wenn wir also kreativer sein wollen, dann können wir so Atemübungen machen, Atemmeditationen, die einfach ganz frei gerichtet sind. Also spannend, ne?
Total. Aber ja. ganz frei gerichtet sind, also was genau könnte das jetzt heißen?
Also frei gerichtet im Sinne von unser Atem ist unser Anker, aber wenn dann zum Beispiel irgendwelche Gedanken kommen, also wir haben jetzt nicht das Thema, oh, heute meditiere ich über die Natur oder so, sondern einfach wir fokussieren auf den Atem und egal was für ein Thema jetzt kommt, egal was für ein Gedanke kommt, wir nehmen es als Gedanken wahr, labeln das, oh, da ist wieder ein Gedanke und dann lassen wir ihn wieder vorbei.
Okay, also themenlos so. Quasi.
Themenlos, ja, genau, okay. Ja, stimmt. Und das hat sich gezeigt, dass das helfen kann. Und ich habe auch später eine Meditation rausgesucht. Also am Ende haben wir ja immer eine Übung, die auch so ein bisschen so eine Open Monitoring Meditation ist.
Seht ihr, hier meditieren wir uns in die Kreativität. Das ist ja fantastisch. Das ist ja, ja super. Danach malen wir ein Bild, machen ein Foto, schreiben einen Song, schreiben ein Theaterstück. Weiß der Heck, was aus uns noch rauskommt. Das wird wunderbar.
Das wäre cool, wenn irgendjemand das hört und irgendwas dabei rauskommt, dann schreibt uns doch bitte.
Oh,
das würde
ja,
uns auf jeden
bitte.
Fall interessieren.
Oh, ja. Das wäre so cool. Ja. Oh ja, bitte. Ihr wisst ja, wir sind auf allen Kanälen unterwegs, also Twitter, Facebook, Instagram und so weiter. Schreibt uns unbedingt und schickt uns ein Foto von eurer Kunst, wie auch immer sie geartet ist. Und wie gesagt, auch wenn es ein Salzteigkranz ist. Ja? Wir sind an allem interessiert.
Wir freuen uns auch darüber, ja.
Und es gibt ja sogar auch Mindfulness Art.
Mhm.
Ne? Was ist das?
Also ich habe in einer Studie nochmal geguckt, da haben die kombiniert Mindfulness-Based Art Therapy. Also da haben die Achtsamkeitselemente kombiniert mit der Arbeit mit Ton. Ja. Und das war eine Studie von Bears et al. 2020 an der Florida State University. Und
ach, die ist ganz neu.
Ja, die ist ganz neu. Ich muss aber sagen, aber da sind nur 77 Probanden. Also die haben auch, und es war eine Online-Studie auch. Und die haben so ein 5-wöchiges Programm durchgeführt, auch nur 15 Minuten am Tag, also deutlich weniger als andere Studien, an Studierenden. Und da gab es zwei Gruppen. Eine Gruppe hatte diese Achtsamkeitsbedingungen, wo sie auch 10 Minuten meditiert haben, so ungefähr im Schnitt. Und die andere Gruppe hat nur mit Ton gearbeitet. Und sie wollten dann wissen, ob der wahrgenommene Stress und auch die Ängstlichkeit von den Studierenden zurückgeht. Und dann hat sich gezeigt, tatsächlich, die Gruppe, die noch Achtsamkeitsübungen durchgeführt hat, hat deutlich weniger Stress, wie sage ich, reported, ja, angegeben, ja, und auch weniger ängstlich. Also die ForscherInnen, die schließen einfach daraus, dass eine Kombination aus Achtsamkeit und Kunsttherapie sehr gut sein kann und auch nur in 5 Wochen. Also schon so ein erstes Ergebnis. Ich würde sagen, man müsste das mal replizieren, weil das auch eine sehr neue Studie ist, ja, ob die Effekte so robust sind, aber ein guter Hinweis schon mal.
Man sagt ja auch, dass Kunst wie zum Beispiel Kalligrafie oder so Achtsamkeitsübung ist, also dass das quasi manche Leute, die sagen, ich mag nicht meditieren oder so, ich mache stattdessen eben Dinge mit Ton oder ich kalligrafiere oder ich mache Malen nach Zahlen. Also auch etwas, wo man in einen Flow-Zustand kommt, wo das Gehirn quasi entspannt, wo man, also ich habe schon mal erzählt, ich male ja auch gerne und viel und habe dann immer das Gefühl, dass ich in diesen Flow-Zustand komme. Einfach nur, wenn der Pinsel auf der Leinwand ist, dann ist es so ein schönes Gefühl, als würde auch irgendwie mein Gehirn sich so entspannen. Also quasi, wenn man das dann kombiniert, dann ist das ja wirklich offenbar Killer.
Ja, Killer, ne? Killer.
Einfach Killer.
Ja, ich mag das auch gern. Ich mag gern Aquarellfarben, weil die irgendwie so fließen und irgendwie, da schaltet sich bei mir irgendwie alles so aus. Ich werde da nicht mehr so analytisch und kann den Farben einfach so zugucken, wie sie dann so fließen und mag das auch gerne.
Stimmt, die Aquarellfarben machen auch so ein bisschen, was sie wollen. Da kann man auch mal üben, die Kontrolle loszulassen.
Loslassen, genau.
Weil die ja so ineinander verlaufen. Sehr schön.
Ja.
Ha, Kunst ist Achtsamkeit, Achtsamkeit ist Kunst. Das ist ja toll. Und du hast auch Beispiele für Achtsamkeit und Kunst mitgebracht.
Ja, total spannend. Ich habe ein Buch gefunden, das heißt Fotografie als Meditation, eine Reise zur Quelle der Kreativität von Thorsten Andreas Hoffmann. Und er beschreibt da total schön die Gemeinsamkeiten zwischen Meditation und Fotografie. Er ist selbst Praktizierender und beschreibt in diesem Buch, wie das ihn einfach so beeinflusst hat in seiner Arbeit. Und ich finde auch in den Fotos, die er hat, da ist auch was Meditatives drin. Aber was er da auch beschreibt, ist, so ein meditatives Bild heißt nicht nur, dass es ein Bild vom Wald sein muss, also nur so Natur oder so, sondern das kann auch mitten in der Stadt sein. Das ist eher diese Haltung, die da ganz wichtig ist. Und ich habe mal so ein Zitat von ihm mitgebracht. Er sagt so: Lässt man sich wirklich auf die Fotografie ein, hat man eines der besten Vehikel in den gegenwärtigen Moment gefunden. Und da ist die wunderbare Gemeinsamkeit mit der Meditation. Versinkt man mit der Kamera tief in der Gegenwart des visuellen Moments, ist kein Platz mehr für den Dauererzähler im Geist, der einen immer wieder versucht, von der Unmittelbarkeit des Augenblicks abzubringen. Beim Fotografieren ist es aber noch einfacher, sich auf den unmittelbaren Moment zu konzentrieren, als beim Sitzen. Denn beim Fotografieren hat man noch die Sinnesreize der Außenwelt vor sich, die den Geist konzentriert auf den Augenblick richten.
Ja. Oh, ist das schön. Siehst du, jetzt haben wir übers Malen gesprochen, Kalligrafieren und jetzt eben auch Fotografieren.
Auch spannend, ja, weil er auch nochmal am Anfang sagt, Fotografie ist ja auch so ein Massenkommunikationsmittel geworden, dass viele irgendwie ganz viel posten und so. Und manchmal wird es ja oder oft sehr unachtsam gemacht, einfach so mal das Handy rausziehen und irgendwas posten. Und dass es aber doch auch viele Menschen gibt, die jetzt wieder in so einen Zustand wollen, dass sie es sehr bewusst machen. Und er beschreibt das einfach in dem Buch sehr schön. Also kann ich sehr empfehlen, das Buch.
Weil man dann auch nochmal anders guckt auf das, was man da erschaffen hat. Also das Foto ist dann halt nicht einfach irgendein Foto, sondern man geht halt achtsam damit um. Ist das schön.
Ja, und genau. Ich habe noch ein Beispiel, was ich
Du bist
einbringe.
On fire. Wahnsinn.
Ja, ich bin richtig on fire. Ja, das war, genau. Ich weiß nicht, ob du Marina Abramović kennst. Das ist eine Performance-Künstlerin. Oh ja, ich bin Fangirl. Und sie hatte 2010 ja diese ganz berühmte Ausstellung im Museum of Modern Art in New York, wo sie 3 Monate lang jeden Tag für 8 Stunden oder am Freitag sogar 10 Stunden auf einem Stuhl saß und dann konnte sich gegenüber von ihr, war ein Lehrerstuhl, konnten sich die Menschen einfach hinsetzen und haben sie angeguckt.
The artist is present.
Genau, ja, das ist ja hier, genau. Es gibt ja eine Dokumentation.
Genau, ja, und eine Doku, ja.
Genau, und sie praktiziert selbst auch Meditation und ich habe hier einfach nochmal so ein Zitat mitgebracht aus ihrer Biografie Walk Through Walls, wo sie ein bisschen beschreibt, wie das war, so präsent zu sein. Da sagt sie, einige Leute saßen nur eine Minute vor mir, andere saßen eine Stunde oder länger. Ein Mann saß 21 Mal vor mir, das erste Mal für 7 Stunden. War ich während dieser ganzen Zeit jede Sekunde anwesend? Nein, natürlich nicht. Das ist unmöglich. Der Verstand ist so ein wandelbarer Organismus. Im Bruchteil eines Augenblicks kann er überall hingehen und man muss ihn immer wieder zurückbringen. Sie denken, sie sind in der Gegenwart und dann wird ihnen plötzlich klar, dass sie wer weiß wo sind, tief im Dschungel des Amazonas vielleicht. Aber es war wirklich wichtig, immer wieder zurückzukommen. Ja? Und das zeigt, also ich finde, da sieht man auch so schön, wenn, wie Achtsamkeit, diese Kreativität, also wie sich das so gegenseitig so beeinflusst. Ja?
total
in ihrer Arbeit.
Wahnsinn. Und ich fand das auch damals, als es passiert ist, wahnsinnig beeindruckend, weil wenn man sich selber mal vorstellt, man will für 10 Minuten meditieren und wird schon verrückt, ja, und sie sitzt da 10 Stunden und guckt fremden Menschen in die Augen.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Das ist eine seelische Nackigmachung.
Ja, wow. Ja. Ich kriege wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil da kam ja so viel Emotionen, wie sie das beschreibt, dass die Menschen, die ihr gegenüber saßen, die konnten ja gar nicht fliehen, weil die wussten, da ist eine Kamera auf sie gerichtet, es werden Fotos gemacht und dann hat sie beschrieben, der einzige Ort, wo sie hinfliehen konnten, war wieder zurück zu sich selbst und Marina war dann wie so ein Spiegel und die meisten haben geweint, weil sie einfach so berührt waren, weil sie dann wirklich im Kontakt mit diesem Leid da waren, also super spannend.
Total spannend. Ich habe selber mal so eine Übung gemacht mit meinem Freund, wir haben uns in die Augen geguckt und einer sollte immer jetzt sagen, wenn der andere gerade nicht present ist, ne? Also nicht im Jetzt und nicht bei einem. Mhm. Und es war total witzig, das Spiel, weil ich habe relativ häufig jetzt gesagt und dann im Nachhinein haben wir darüber gesprochen und er meinte, ja, weil die Lichter haben sich geändert im Zimmer.
Ach so.
Weil die Autos unten irgendwelche Lichter gemacht haben und das hat ihn jedes Mal abgelenkt und ich habe das jedes Mal mitbekommen.
Wahnsinn.
Man merkt es nämlich sehr wohl, ob jemand present ist, also so, um sie mal hier zu zitieren, die Künstlerin, the artist is present, oder nicht. Man merkt das total. Ich finde das so faszinierend. Deswegen Achtsamkeit for the win. Sehr schön.
Ja.
Also Achtsamkeit und Kunst, Achtsamkeit und Kreativität, das war heute unser Thema. Machst du regelmäßig so Aquarell und so Sachen irgendwie zur Entspannung oder ab und zu
mal? Ich wünschte, ich würde es regelmäßiger machen, weil es mich so sehr entspannt, aber ich nehme mir leider doch nicht so oft Zeit dafür. Ja.
Aber es ist schön und wir haben immer wieder festgestellt, dass eigentlich Achtsamkeit für alles im Leben gut ist und heute ging es eben auch um Achtsamkeit und Kreativität und Kunst und wie das alles zusammenhängt, unser Gehirn auch zu entspannen, aber auch um zu trainieren, indem wir einfach Sachen mal anders machen, um die Kreativität zu fördern. Und du hast, wie immer, natürlich auch eine Übung mitgebracht und zwar eine Meditation zur Förderung von Kreativität. Da freue ich mich sehr drüber und bitteschön.
Dies ist eine Klang- und Gedankenmeditation. Sie soll dir helfen, deine Kreativität zu fördern. Setze dich aufrecht hin. Dabei sollte deine Wirbelsäule ihre natürliche Form in einer entspannten und würdevollen Haltung annehmen können. Du kannst diese Meditation auch im Liegen, Stehen oder sogar im Gehen durchführen. Beim Anleiten gehe ich davon aus, dass du sitzt, doch du kannst die Worte im Laufe der Übung so anpassen, dass sie zu deiner gewählten Körperhaltung passen. Beginne die Übung, indem du deine Augen sanft schließt. Nimm dir einen Moment und deinen Kopf, Nacken und deine Schultern zu entspannen. Bringe nun dein Bewusstsein zu deiner Atmung und beobachte, wie sich der Körper mit der Atmung bewegt. Vielleicht spürst du die Atmung an den Nasenflügeln, am Brustkorb oder an der Bewegung deiner Bauchdecke. Erweitere nun dein Bewusstsein auf den gesamten Körper. Kannst du wahrnehmen, wie dein gesamter Körper atmet? Erweitere nun deine Aufmerksamkeit auf deine Umwelt, so dass du die Geräusche um dich herum wahrnehmen kannst. Nimm einfach wahr, was da ist. Du musst nichts tun. Sei einfach nur empfänglich für die Klänge, die ankommen. Vielleicht nimmst du zunächst die Musik dieser Übung wahr. Oder auch meine Stimme. Vielleicht hörst du auch Hintergrundgeräusche. Andere Stimmen. Einen Fernseher. Oder Autos. Nimm wahr, wie vielfältig diese Klanglandschaft ist. Während die Klänge aus allen Richtungen ankommen, kannst du beobachten, von wo sie kommen. Vorne, hinten, unten, oben, rechts und links. Sind es Geräusche, die in der Nähe sind oder vielleicht weit weg? Beobachte mal, wie sie ankommen. Verweilen und dann langsam verblassen. Du kannst weder ihre Ankunft noch die Zeit, wie lange sie verweilen, kontrollieren. Nimm den Klang einfach als Klang wahr. Eine rohe Empfindung. Vielleicht merkst du den Impuls, jeden Klang gleich labeln zu wollen. Auto, Stimme. Werde dir dieser Prozesse bewusst und versuche dann, zum ursprünglichen Klang zurückzukehren. Beobachte die Qualität der Klänge. Sind sie hell, scharf, tief, schrill oder dumpf? Welche Klangfarbe kannst du wahrnehmen? Nimm auch die Unterbrechung zwischen den Klängen wahr. Kannst du die Stille hören? Nimm auch wahr, dass du zu bestimmten Klängen hingezogen bist und vielleicht über sie nachdenkst. Nimm diesen Impuls einfach wahr und kehre wieder mit deiner offenen Aufmerksamkeit zurück zur vielfältigen Klanglandschaft. Komm nun mit deinem Bewusstsein behutsam zu deinen Gedanken. Nehme wahr, wie Gedanken im Geist entstehen. Genau wie bei Klängen hast du keinen Einfluss darüber, wann sie kommen und gehen. Versuche, die Gedanken als Ereignisse im Kopf zu betrachten. Ähnlich wie die Wolken am Himmel können Gedanken manchmal dunkel sein. An anderen Tagen sind sie weich und fluffig. Manchmal verdecken sie den gesamten Himmel. Und an anderen Tagen lösen sie sich komplett auf. Sollten nun Gedanken oder Emotionen auftreten, nimm sie als eine Wolke wahr. Wolken am Himmel, die sich in ihrer Form verändern oder auflösen. Beobachte einfach, welche Gedanken ähnlich wie die Wolken am Himmel sind. Solltest du merken, dass deine Gedanken dich davontragen, nimm dies auch wahr und geh ganz liebevoll mit dir um, denn es ist ganz normal. Kehre als Anker wieder sanft zu deiner Atmung zurück und beobachte deine Gedanken für einen weiteren Moment. Nun kommen wir langsam zum Ende dieser Übung. Lasse deine Aufmerksamkeit noch einmal durch deinen Körper wandern und nimm wahr, wie du dich jetzt fühlst. Spür mal nach, welchen Bewegungsimpuls du jetzt wahrnimmst und führe diese Bewegung langsam aus. Vielleicht magst du dich gerade strecken oder deine Füße kreiseln lassen. Und schenke dir genug Zeit, um langsam wieder in den Raum anzukommen. Diese Klang- und Gedankenmeditation fördert das divergente Denken, indem sie lehrt, die Ähnlichkeiten zwischen Klängen und Gedanken wahrzunehmen. Beide kommen scheinbar aus dem Nichts. Sie haben keine Kontrolle darüber. Und so wie in einer Klanglandschaft von enormer Tiefe und Vielfalt, so wie wir da eintauchen können, können wir auch in unsere Gedankenlandschaft eintauchen und lernen, laute Geräusche langsam verblassen zu lassen, damit wir auch kreative Einsichten hören können oder besser sehen können. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und viele kreative Einsichten.
Eine Meditation zur Förderung von Kreativität habt ihr heute bekommen von Mahjong. Ach, wie schön. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Schön, dass ihr auch wieder dabei seid und euren Geist öffnet für Achtsamkeit und in diesem Fall Kreativität. Es ist natürlich immer an euch, etwas daraus zu machen oder auch nicht und auch was ihr daraus macht und so. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim achtsamen Entdecken eurer Kreativität. Und beim Nutzen der Kreativität wiederum bei der Achtsamkeit, weil da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das gehört ja beides zusammen, haben wir heute wieder festgestellt. Also danke fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.